Einer meiner ersten Tätigkeiten am frühen Morgen ist es, aus dem Fenster zu schauen oder ein Fenster aufzumachen. Und dann schiebe ich auch das Fliegengitter in die Höhe, damit ich, wenn ich mit dem Fernglas rausschauen will, keine unnötigen optischen Störungen habe. Ja? Weil gleich vor unserem Schlafzimmer ist ein urwaldähnlicher Hang. Ich weiß nicht, ob schon wer vielleicht bei uns im Schlafzimmer war, aber das ist ein urwaldähnlicher Hang mit vielen Jungpflanzen. Und diese scheinen es einem jungen Rehbock, einem Jahrling im Bast, besonders angetan zu haben. Weil in den letzten Wochen wiederholt sich dieses Schauspiel zu meiner Überraschung immer wieder. Also wir sehen ihn fast täglich und zu manchen Zeiten zwei, drei Mal am Tag. Ein Fenster aufmachen. Was bedeutet denn das eigentlich? Oder andersherum gefragt, warum oder wozu öffnen wir ein Fenster? Naja, frische Luft rein, verbrauchte schlechte Luft raus. Wir wollen etwas sehen. Schaut auch jemand zu uns herein? Wollen wir das überhaupt, dass jemand bei uns hereinschaut? Der Rehbock? Die Sonne, die Sterne, der Mond? Die Natur mit ihren Wundern in Bild und Ton und Gerüchen? Rogate, betet. Was hat eigentlich Beten mit einem Fenster zu tun? Oder was hat Beten mit einem Fenster aufmachen zu tun? Ich denke, Beten ist ein Fenster zum Himmel, zu Gott. Es ist aber auch ein Fenster zu mir, in mein Herz, in meinen Verstand. Ein Fenster aufmachen, auch zu dir, zu euch da hinten in der letzten Reihe, zu uns untereinander. Ora et labora, bete und arbeite. Diese uralte Regel der Benediktinermönche, das hat doch was, oder? Ora et labora, was heißt denn das? Was bedeutet das für mich? Also ich bin davon überzeugt, dass wir während des Arbeitens beten können. Wie du gesagt hast, diese ständige Verbindung. Dass wir während des Arbeitens beten können. Und jetzt kommt noch was anderes dazu, dass wir auch während des Betens arbeiten können. Manche glauben, sie tun nur beten und brauchen nicht arbeiten. Okay. Aber unterlasse wegen keiner Beschäftigung das innere Gebet, denn es ist Nahrung für die Seele. Ora et labora. Johannes vom Kreuz hat diesen Satz geprägt. Unterlasse wegen keiner Beschäftigung das innere Gebet. Denn es ist Nahrung für die Seele. Das heißt, in jeder Situation, in jeder Lebens- und Gemütslage beten. Somit ist Beten genau genommen eine lebensbegleitende Normalität. Eine lebensbegleitende Normalität. Ja, es ist sogar die Notwendigkeit eines Christen. Denn das macht etwas mit uns. Beten macht etwas mit uns. Es ist das Atmen der Seele. Wie lange kannst du den Atem anhalten? Was sagt Gottes Wort zum Thema Beten? 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 6. Gebet für alle Menschen. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Noch einmal. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Den, der selbst Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Das sagt Gottes Wort zum Thema Beten im 1. Timotheus 2, 1 bis 6. Das ist die erste und wichtigste Aufgabe der Gemeinde. Nicht wie die Sesselsteine oder ob da Kerzen brennt oder wichtige theologische Abhandlungen gemacht werden, sondern es steht geschrieben, Gebet, das ist Bitte, Fürbitte und Dank für alle Menschen. Das ist also ein Fenster zur gesamten Welt. Leider, das ist ein Fenster zur gesamten Welt. Zu allen Mitmenschen. Ob uns das passt oder nicht passt. Ob uns das passt oder nicht passt. Und da tut sich eine gewaltige Spielwiese des Gebets auf. Eine Spielwiese des Gebets. Welche Spieler tauchen auf unserer Spielwiese des Gebets plötzlich auf? Ja, bei mir schaut es so aus, wenn ich das jetzt ernst nehme, also wenn ich Gottes Wort ernst nehme, ja, wäre nicht schlecht, wenn wir hin und wieder Gottes Wort ernst nehmen, ne? Okay? Wenn ich jetzt Gottes Wort ernst nehme, das was in 1. Timotheus 2, 1 bis 6 steht, dann kommen Menschen vor, für die zu beten mir nicht im Traum eingefallen wäre. Kennt ihr auch solche unmöglichen Menschen? Dieses Beten für alle Menschen, ausnahmslos alle, ist wohl der signifikanteste Nachweis eines Christentums, das sich auf Jesus als alleiniges Vorbild beruft und gründet. Denkt man doch nur an das ursprüngliche Verhältnis von Jesus und Paulus, sprich Saulus. Also mir wäre im Traum nicht eingefallen, für diesen Saulus zu beten. Wenn ihn allein in einer Gosse erwischt hätte, hätte ihn mit einem Stab erschlagen und vielen meiner Geschwister viel Leid erspart. Bei Jesus ist offensichtlich alles ganz anders als bei mir. Jesus als Vorbild. Es ist Ausdruck einer allumfassenden Liebe, die Jesus hat, die a priori niemanden ausschließt, grundsätzlich niemanden ausschließt. Navid Kermani, der Muslim, der den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat, der hält genau diese Liebe für die große Stärke des christlichen Glaubens. In seinem Buch Ungläubige Staunen über das Christentum, schreibt der Muslim, gell? Schreibt er, wortwörtlich, Zitat, die Liebe, die ich bei vielen Christen wahrnehme, geht weit über das Maß hinaus, auf das ein Mensch auch ohne Gott kommen könnte. Ihre Liebe macht nämlich keinen Unterschied. Die Liebe, die ich bei vielen Christen wahrnehme, geht weit über das Maß hinaus, auf das ein Mensch auch ohne Gott kommen könnte. Ihre Liebe macht keinen Unterschied. Die Sabine hat heute schon irgendwas vom Bücher Leo gesagt. Mich hat dieses Buch da interessiert, Franz Mohr. Ich tue ja gern Klavier spielen, so wie heute halt ein Wirschl Klavier spielt. Gell? Möglichst keine schwarzen Tasten verwenden, weil die haben so eine herausfordernde Sache. Und dann habe ich den Namen Horowitz gelesen und Rubinstein. Und das sind so meine zwei Favoriten neben der Agerich. Ja, und dieser Franz Mohr, ich habe ihn nicht kennt bis zu dem Zeitpunkt. Dieser Mann hat alle namhaften Pianisten der Welt begleitet und ihre Klaviere bestimmt, gestimmt.
Ist das der Morgenstille Nacht?
Nein, der ist erst voriges Jahr gestorben. Dieser Franz Moor war der Chefklavierstimmer der Firma Steinway. Und die Steinway-Klaviere sind heute die besten Klaviere der Welt. Es gibt nichts Besseres. Bei weitem nicht. Es gibt die japanische Firma Yamaha, die aufgrund verschiedenster Spionagegeschichten bei Steinway nachgeforscht haben, schaffen es nicht, diese Klaviere so herzustellen wie sie. Die Firma Steinway macht täglich 60 Klaviere, macht im Jahr 3 konzertfähige Klaviere und alle 10 Jahre ist ein Klavier dabei, das perfekt ist. Das muss man sich einmal vorstellen. Diese Klaviere kann man auch nicht kaufen. Die werden nur geliehen. Und ganz, ganz wenige Leute dürfen so ein super Klavier kaufen. Und unter anderem Horowitz und Rubinstein von Cleburne haben ein solches Meisterstück Klavier. Er beschreibt nämlich, was Klavierstimmen eigentlich ist. Unbeschreiblich. Und dieser Franz Moor ist Christ, warum erwähne ich denn? Der immer betet und mit allen diesen wichtigen Persönlichkeiten immer betend geredet hat. Er war ja auch bei weltbewegenden Konzerten dabei, wo Khrushchev, Gorbatschow, die amerikanischen Präsidenten und so weiter waren. Und er hat jedem dieser Herrschaften, das Buch müsst ihr lesen, Bibeln geschenkt, für die Familien geschenkt. Unter anderem hat Gorbatschow zu ihm gesagt, schön Herr Moor, Franz, es sind dann per Du geworden, dass Sie mir eine Bibel in russischer Sprache schenken. Warum? Weil meine Mutter hat täglich mit mir gebetet und hat mich nicht außer Haus gehen lassen, ohne ein Kreuzzeichen auf die Stirn. Also hochinteressant, weil da ja drinnen steht, wir sollen für die Regierenden beten. Betet für alle Menschen. Hat deshalb schon im ersten Jahrhundert dieser Briefschreiber die christliche Gemeinde aufgefordert. Das ist gewissermaßen die Globalisierung des Glaubens von Anfang an. So soll sich dieses Gebet auch umfassend an und auf all das richten, was mein Leben, dein Leben, das Leben des Afrikaners, des Juden, des Russen, der Ukrainer, der Gesunden, der Kranken, der Armen, der Reichen, der Hungrigen, der Satten, der Geimpften und der Ungeimpften, der Machthaber und auch mich, Würstel, betrifft. Auch mich, Würstel, betrifft. Beten für jeden Menschen. Man könnte jetzt Folgendes machen. Hausaufgabe. Ein Versuch. Mach mit heutigem Datum Folgendes. Nimm dir eine Person vor, am besten so eine für die Unmöglichen, gell? Und bete für sie jeden Tag 1 Minute. Nur 1 Minute. Jeden Tag. Schreib dir den auf und bete für diese Person jeden Tag nur 1 Minute. Frage, was kommt wann außer? Das heißt jetzt nicht, Gott, zu erpressen, aber es gibt in der Bibel, im Alten Testament, ein schönes Beispiel, wo jemand so arbeitet. Wer war das? Der Gideon. Bevor er was getan hat, hat er zu Gott gesagt, du pass auf, ich tue das, wenn. Unmögliches, gell? Wenn morgen der Rasen nass ist, aber das Feld trocken. Macht Gott, gell? Hätte er ja zufrieden sein können. Na, einmal, ob es um... Ich meine, geht's noch? Gott, naja, das ist noch nicht 100%, gell? Also, machen wir es umgekehrt morgen. Und umgekehrt macht das auch. Umgekehrt macht das auch. Also was ändert sich? Nehmen wir uns also einen unmöglichen Menschen vor und bete mir eine Minute pro Tag für den. Das geht sich aus. Das geht sich aus. Klopf am Frühstück oder am WC. Ich bin überzeugt davon, dass jeder von euch einmal aufs WC geht. Also biegt er das dorthin. Und der Bobby Barschauer, ein guter Freund von uns, Amerikaner, der lange Zeit in Europa Missionar war, hat ein Gebetstagebuch den Kindern immer geschenkt, den Jugendlichen. Er hat gesagt, schreib deine Gebetsanliegen hin. Wann hast du das Gebet, dieses Gebetsanliegen formuliert? Und dann schreibst du neben eine Rubrik, wann hat sich das erfüllt? Und das war ein Wahnsinn. Wenn man nach einem Jahr zusammengekommen ist, viele haben, oh, habe ich vergessen, habe ich nicht gemacht. Aber die das gemacht haben, haben eine Speiskarten gehabt von Dingen, die Gott für sie erfüllt hat. Bobby Barschauer, Gebetstagebuch. Danken übrigens sollen wir auch für alle Menschen. Ja, danken für alle Menschen, auch für die schwierigen Nachbarn, die böse Tante, den ungerechten Vorgesetzten, den Lehrer, dessen Unterricht langweilig und oft unverständlich ist, für die Flüchtlinge bzw. Migranten, die uns Sorgen machen. Für diese Personengruppe, also diese Unmöglichen, zu bitten, verstehe ich ja noch. Ja? Das kann ich logischerweise irgendwie in meinem Kopf zusammenbringen. Aber für sie zu danken, für die alle zu bitten, leuchtet mir ein, aber für die Danke zu sagen, also wirklich Danke sagen für meine böse Schwägerin. Na gut, aber es steht in Gottes Wort so drinnen. Und Danken schützt vor Wanken, sagt der Lorenz Lamp, und Loben zieht nach oben. Solche Art des Dankens, so andersartig und schwer fassbar, so menschlich unsinnig, ja geradezu pervers. Aber es macht was mit mir, dieses Danken für die Unmöglichen. Es bringt auf jeden Fall Bewegung in mein so abgesichertes Denken und bisheriges Tun und macht Schubladeln auf, die ich gern schon zugeschoben habe. Und es kann sogar sein, dass dieses Danken äußerst unangenehm ist und mir überhaupt nicht schmeckt. Moderne würden sagen, das ist eine Challenge. Ja. Viele sagen mir, ich brauche keine Challenge. Ich will so dahin nobeln, ohne möglichst hoch, brauche ich nicht, tief auch nicht. Aber vor allem anderen fordere ich euch auf, so steht es in Timotheusbrief, für alle Menschen zu beten, bittet bei Gott für sie und dankt ihm. Gebet, Bitten und Danken für alle Menschen, das bricht bei mir etwas auf, das verändert etwas und verändert mich. Und vor allem, es verhindert, dass ich beim Beten nur mich selber sehe. Ich. Meine Sorgen. Nur meine Sorgen. Nur meine Ängste. Nur meine Wünsche und nur meine Hoffnungen. Und pass auf, ich muss gar nicht nur sagen, nur meine Wünsche. Ich wünsche mir oft für andere Menschen etwas, nur damit meine Wünsche erfüllt sind. Ich wünsche mir Änderung eines anderen Menschen nur, damit mein Wunsch erfüllt ist, wie ich gern hätte, wie der ausschaut. Aber ich bitte nicht eigentlich wirklich für ihn, dass Gott seinen Weg mit ihm geht, so wie er sich das vorstellt. Oft beten wir für andere Menschen, dass er den Weg mit dem anderen Menschen so geht, dass er mir in Krempel passt. Dass ich keine Sorgen habe. Ich. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Dafür sollen wir beten, dass allen Menschen geholfen werde. Dieses Gebet hat für alle enorme Sprengkraft. Es verbindet den Beter mit allen anderen auf Gott gewollte Weise und das hat Wirkung, da Gott es will. Ich kann dieser Wirkung auch nicht, wenn ich ehrlich bin, ausweichen. Das ist einfach einmal da und dann muss ich schauen, wie ich damit umgehe. Beispiel aus dem Alten Testament. Jahrhunderte vorher hat der Prophet Jeremia das Gleiche getan. Er sagt nämlich, suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Na, was ist das für Stadt? Das ist die Hauptstadt des Feindeslandes, in das die Juden deportiert wurden. Für die Stadt sollen die Juden dort beten. Und in ganz besonderer Weise macht es ja der David, ne? Der, obwohl Beten verboten war, trotzdem gebetet hat. Und Jeremia sagt, suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Jeremia 29, Vers 7. Das hat er den Vertriebenen im Feindesland geschrieben. Denn wenn es ihr, der Stadt, der Hauptstadt, dem Machtzentrum des Feindes, wenn es ihr gut geht, dann geht es euch auch gut. Jeremia 29, 7. Und für uns heißt es nur, wenn es allen gut geht, geht es uns dauerhaft gut. Beten sollen wir für die Könige und für alle Obrigkeit. Was ist Obrigkeit? Mein Direktor. Jetzt hätte ich gesagt, Gott hab ihn selig, aber er lebt ja nicht. Ja, für alle, die über mir sind. Es ist wurscht, wer über mir ist. Meine Frau, möglich. Aber für die soll man beten. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben haben. Denn wenn es ihr gut geht, geht es uns gut. Und wie es der Thomas bei der Hochzeit von Gabriel gesagt hat, happy wife, happy life. In Abwandlung von 1. Timotheus 2. Oftmals müssen wir aber beobachten, dass sich solche Obrigkeiten fast wie römische Kaiser darstellen, denen man sich vorbehaltlos und kritiklos unterwerfen muss. Und diese Obrigkeit glaubt noch dazu, Kritik nicht ertragen zu müssen. Wie Götter, die man demütig anzubeten hat und ihnen zu glauben, wird zur Pflicht erhoben. Und Gottes Wort sagt aber eindeutig, nein, nicht sie anbeten, nicht ihnen glauben. Das ist vorbehaltlos Gott zu schulden. Ihm sollen wir glauben und ihn anbeten und sonst niemanden. Aber für sie beten, das haben viele Obrigkeiten dringend nötig. Auch und besonders in unserem Land. Jetzt. Für alle erbieten unsere Gebete verantwortliche Menschlichkeit. Verantwortliche Menschlichkeit. Gott möge sie mit seinem Geist lenken. Denn dann können wir alle ein ruhiges und stilles Leben führen. Und das heißt bestimmt nicht, dass wir alle Duckmäuser werden sollen, die sich aus allem raushalten, die keine Diskussion machen und die nur froh sind, wenn wir bloß in Ruhe gelassen unsere Schäfchen ins Trockene bringen, was immer das auch ist. Wenn ich an die Zeit denke, als dieser Brief geschrieben wurde, die Sabine tut die Geschichte unterrichten und ich bin in ihrem Unterricht gern dabei und habe Maul, Ohren und sonst noch was offen, damit ich mitkriege, was sie sagt. Und wenn ich an diese Zeit denke, in der dieser Brief geschrieben wurde, dann heißt zur damaligen Zeit und wahrscheinlich auch heute, ruhiges und stilles Leben eher ein Leben ohne Angst. Ein Leben ohne Angst. Leben ohne Angst, dass die große Politik einem plötzlich das Leben kaputt macht, weil ein Krieg alles zerstört oder eine Pandemie. So bewusst Pandemie. Wartet auf das Jahr 2025. Oder eine Finanz- oder eine Wirtschaftskrise. Keine Angst haben, dass man verfolgt wird, wenn man seine Meinung offen sagt. Oder weil man einer bestimmten Glaubensgemeinschaft oder einer bestimmten Volksgruppe oder einer bestimmten Rasse angehört. Und das sagt jetzt einer, der in diesem Land all das erlebt hat. Zwar nicht in Bedrohung meines Lebens, ich, aber in Mundtotmachung und Ächtung im Sozialen und Ächtung im Beruflichen und Ächtung im christlichen Umfeld. Ich habe das persönlich erlebt. In diesem Land. Ein ruhiges und stilles Leben ohne Angst. Dafür sollen Christen beten. Ora betet und dann labora. Beten, damit man seine Arbeit in Ruhe und Frieden machen kann. Damit man, du und ich, ein ruhiges und stilles Leben führen können. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was ist denn die Erkenntnis der Wahrheit? Wovon redet da Paulus? Was ist die Wahrheit? Um was geht's? Es geht um nichts mehr und nichts weniger, als dass Jesus der Christus ist, der Herr und Heiland, der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er, der, wenn wir ihm glauben, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, wenn wir ihm glauben, haben wir die Erkenntnis der Wahrheit. Es geht nicht darum, dass wir Quadratwurzel ziehen können oder wissen, wie die Quantentheorie funktioniert. Nein, nein. Es geht um die Erkenntnis, dass Jesus der Christus ist, der Herr, der Retter, der Heiland. Das gibt uns der Timotheusbrief als wichtige Begründung und Motivation mit auf den Weg. Die Reihenfolge ist entscheidend. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Menschen sollen Hilfe finden. Das ist das Erste. Und dann erst kommt Zweites. Wer Hilfe erlebt und erfährt, der wird Gottes Wahrheit erkennen. Wir, du und ich, sollen das zeigen. Bei Gott kann man Hilfe finden. So wie ich mal dem Walter Weiß, wie er nach Arnfels gefahren ist zum ersten Mal, zum Hobbykünstler Markt, viel Erfolg gewünscht habe, wirklich aus ganzem Herzen, habe ich mir gedacht, er soll möglichst viel verkaufen, dass er seiner Frau einen neuen Schmuck kaufen kann oder was immer. Dann sagt er zu mir, weißt du was, beten hilft. Schade, dass sie heute nicht da sitzt. Walter Weiß, beten hilft. Beten hilft. Ora et labora. Es ist schon spannend, wenn man sich über das Beten Gedanken macht. Das treibt einen ganz schön weit herum, bis an die Grenzen, was für uns spannend wird. Und Gebete sollen nicht hinter der Kirchen- und Gemeindemauer versteckt passieren, sondern sie sind lebensbegleitend immer und überall da. Sie sollen semper et ubique präsent sein, semper et ubique, immer und überall. Die Fenster gehen auf zum Himmel und zum Alltag der Menschen, zum Alltag aller Menschen. Frage ist nur, Guckloch oder Fensterfront? Die Entscheidung treffen wir selber. Guckloch oder Fensterfront? Gebet öffnet das Fenster zum Leben, zum ewigen Leben. Mein Fenster, offen nach außen, gleichzeitig offen nach innen. Und das hat Wirkung. Ein offenes Fenster hat Wirkung. Ich möchte beten. Herr, hilf uns beten. Beten wie atmen. Immer und überall. Einfach. Einfach reden mit dir. Über dich, über mich. Und die 8 Milliarden anderen, die es heute auch noch gibt. Ist das zu viel? Wahrscheinlich für mich, aber nicht für dich. Segne uns mit der überwältigenden Kraft deiner Herrlichkeit und ermutige uns, mit dir zu reden, wie ein Kind mit dem liebenden Vater. Halte durch deinen Geist unser Fenster offen, damit wir Großes erwarten und unvorstellbar Schönes sehen dürfen. Amen.